Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Thüringer Kinderschutzkonzept. Wir sind mal wieder zusammengekommen, um hier die wichtigen Themen zu besprechen, wenn es darum geht, was mache ich, um Kinder in meinen Einrichtungen zu schützen, welche Schritte muss ich da aufschreiben. Mein Name ist Jasmina Ramdani, ich bin hier zusammen
mit Spencer Heimann-Kerber.
Wunderbar. Und wir haben natürlich wieder Gäste für euch, um die Themen zu besprechen. Da hätten wir einmal mir gegenüber sitzend, das könnt ihr jetzt natürlich nicht hören, aber ich sag's mal so für mich, Franziska Liske aus dem SOS Kinderdorf Gera und dann aus der Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für Fragen des Kinderschutzes in Thüringen, Franziska Müller und Christina Vogt. Und heute ist unser Thema Interventionsplan. Aber bevor wir damit so richtig einsteigen, möchte ich euch erstmal, also den Gästinnen, das Wort erteilen. Wir haben jetzt natürlich das Problem, dass wir zwei Franziskas hier dabei haben, aber vielleicht erstmal Franziska Liske, magst du dich kurz nochmal fürs Publikum oder für unsere HörerInnen vorstellen?
Ja, sehr gern. Ich bin als Fachdienst im SOS Kinderdorf Thüringen am Standort Gera tätig und unterstütze da die Erzieherteams in den Hilfeverläufen, auch in den Zusammenarbeiten mit den Ämtern, Behörden, Ärzten, Kliniken und begleite die Hilfeverläufe einfach prozesshaft, dass die Qualität verbessert wird und die Kinder sich gut entwickeln und vermitteln in Kooperation, aber auch die Praxisanleitung ist bei mir angegliedert und ganz groß geschrieben ist natürlich die Thematik Kinderschutz bei mir, die in jedem Bereich einfach angegliedert ist.
Dann mache ich einfach mal weiter, die andere Franzi jetzt am Mikrofon. Mein Name ist Franziska Müller. Ich komme ursprünglich aus dem medizinischen Kinderschutz, habe für etwas mehr als 4 Jahre eine Fachstelle für Thüringen aufgebaut, wo es darum ging, die Mediziner zu schulen in Kinderschutzfragen, auch in der Intervention. Und seit dem 1.12. letzten Jahres begleite ich meine Kollegin in der Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für Kinderschutz.
Und das ist die Christina Vogt, die seit April 2021 in dieser Geschäftsstelle für den Landesbeauftragten für Kinderschutz im Freistaat Thüringen arbeitet und ja hier aus dem Podcast auch sowohl als Interviewpartnerin als auch auf der Moderatorenseite schon bekannt sein dürfte. Genau.
Wunderbar, ich danke euch. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, es geht um das Thema Interventionsplan und das letztlich, so habe ich das verstanden, im Endeffekt der Handlungsleitfaden ist, wenn ich merke, okay, hier ist irgendwas im Argen, ein Kind hat voraussichtlich eventuell oder ist mit tatsächlich einer konkreten Beschreibung zu mir gekommen, da scheint irgendwie ein Verdacht auf sexualisierte Gewalt vorzuliegen. Das heißt, es ist ja eigentlich genau das, was wir ja dann erreichen wollen, indem wir ein Schutzkonzept entwickeln. Wir sind eh alle irgendwie haltungstechnisch auf die Themen geeicht, aber dann, wenn denn wirklich der Ernstfall eintritt, habe ich einen Handlungsleitfaden, an dem ich mich orientieren kann, was ist denn zu tun im Falle, wenn. Die Frage ist ja aber auch ganz oft, wann ist denn der Fall, wenn? Ich würde jetzt aber tatsächlich, um das so ein bisschen aufzugreifen, an Franziska Liske geben, die heute so ein bisschen aus der Perspektive der Hilfen zur Erziehung und aus der stationären Jugendhilfe daherkommt, mit auch einem ganz konkreten Fall, an dem wir uns so ein bisschen orientieren wollen. Franziska, bei euch ist es schon mal vorgekommen, okay, Kind, wir hören, wir kriegen irgendwas mit.
Genau. Das war so, dass sich ein Kind erstmal einem anderen Kind in einer Wohngruppe anvertraut hat und dass die Betroffene dann nun bestärkt wurde, sich auch der Erzieherin, die im Dienst war, anzuvertrauen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und so wurde das Ganze, die Situation einfach erstmal auch bekannt. Und die Erzieherin hat auch dann erstmal gleich richtig gehandelt, indem sie einfach erstmal Bereichsleitung und mich als Fachdienst informiert hat und auch einfach erstmal erfragt hat, wie sind denn die weiteren Schritte. Und da würde ich gerne gleich mit einwerfen wollen, dass nicht unbedingt jeder, der in einer Einrichtung, in einer Jugendhilfeeinrichtung tätig ist, zwingend alle Schritte eines Schutzkonzeptes verinnerlicht haben muss, sondern man muss einfach wissen, wo steht es und wer ist mein Ansprechpartner, der es in jedem Fall ganz genau weiß und mich dann leiten kann, sodass auf jeden Fall eine Person federführend ist, dann in diesen Prozess und anleiten kann, wer übernimmt welche Handlungsschritte, um einfach gut agieren zu können und gleich auch Betroffene natürlich in erster Linie auch zu schützen und die weiteren Betreuten auch in den Prozess gleich mit einzubinden, sodass natürlich, ne, Kinder sind ja dann auch sehr dynamisch in ihren Handlungen und sodass man da gleich mittels Aufklärung was parallel laufen muss, damit das einfach eine runde Sache ist, dass einer quasi den Hut auf hat und prozesssteuernd ist einfach. Das ist da ganz wichtig. Das ist uns in diesem Fall, ich würde jetzt mal sagen, relativ gut gelungen, dass ich als Fachdienst und auch unsere Bereichsleitung da den Hut auf hatten und die Fäden so ein bisschen in der Hand hatten und das gesteuert haben und immer natürlich auch in Zusammenarbeit mit unserer Einrichtungsleitung. Und dann war es eigentlich tatsächlich wie so ein Selbstläufer, dass die nächsten Schritte eingeleitet wurden, dass wichtige Personen informiert wurden, um einfach dann auch transparent mit dieser Thematik umzugehen. Wir haben das dann auch erstmal so gehandhabt, weil natürlich muss man sich auch erstmal sicher sein, ist es jetzt tatsächlich, war es jetzt ein Übergriff oder gibt es jetzt einfach einen zwischenmenschlichen Konflikt, wo man etwas überbewertet vielleicht. Und sind dann erstmal den Schritt gegangen, dass die Kontakterzieherin des Kindes, die am nächsten Tag im Dienst war, das Kind einfach auch nochmal befragt hat. Und somit der Sachverhalt einfach noch dann eindeutig wurde.
Ich glaube, Franziska, du hast jetzt was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was ich gerade bei diesem Podcast-Thema Interventionsplan für alle nochmal bestärken und bekräftigen möchte. Du hast von der Federführung gesprochen, sprich von der Verantwortung und hast auch Leitung hier mit integriert. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Steuerungsverantwortung für die Fälle tatsächlich die Leitung hat und dass es eine sogenannte fallführende Kraft hat, gibt, die hier einfach am besten Bescheid weiß, an die man sich wenden kann und wo einfach klar ist, so eine Rollenklarheit auch besteht. Das würde ich jetzt ganz einfach nochmal unterstützen wollen, auch wenn ich dich möglicherweise jetzt in dem Beispiel unterbrochen habe. Aber das ist vielleicht ganz gut, immer daran auch an diesem Beispiel nochmal zu sagen, das ist ja ein Schritt des Interventionsplanes, dass ich zuerst die Leitung informiere, begleitend natürlich dann auch schon erste Gespräche führe, erste Dokumentationen, mir etwas dazu also aufschreibe. Mhm.
Genau, also das ist auch tatsächlich bei uns glücklicherweise im Verein auch schon gut in der Umsetzung. Da in jeder Einrichtung, der SOS-Kinderdorf-Verein ist ja deutschlandweit aufgestellt und wirklich in jeder stationären Jugendhilfeeinrichtung oder in jedem Kinderdorf sind koordinierende Fachkräfte für Kinder- und Betreutenschutz, die eben wirklich perspektivisch die Prozessbegleitung des Schutzkonzeptes und des allgemeinen Kinderschutzes federführend innehaben und somit die Hüter des Kinderschutzes einrichtungsintern auch sind. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, weil nicht jeder kann so umfänglich darüber informiert sein, wie ein Einzelner, der sich hauptsächlich damit beschäftigt.
Naja, wenn wir an die Schulen denken, da haben wir ja dafür die ausgebildeten Beratungslehrkräfte zum Beispiel, wenn wir in diese Einrichtung da jetzt gehen, das haben wir in den Kindertagesstätten, sind es zum Teil diese Kinderschutzbeauftragten, Kolleginnen, die sich da fit gemacht haben und die natürlich auch in dieser ganzen Schutz Prozess, in diesem Schutzprozess, die Fachkompetenz reinbringen. Genau.
Das heißt, wenn ich das jetzt so richtig lese, ne, ich erfahre irgendwie, ein Kind erzählt mir was, irgendwas ist passiert, gucke ich dann erstmal, okay, was habe ich dann hoffentlich aufgeschrieben irgendwo, ne, Schutzkonzept, Stichwort. Okay, mein erster Schritt ist, ich muss Personen informieren, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Und ich weiß dann dadurch, dass ich natürlich irgendwie drin bin in dem Schutzkonzept, in der Einrichtung, in der ich arbeite, wer das dann ist. Das ist gerade die Beispiele genannt. Gibt es irgendwie eine Art und Weise, ab wann ich dann irgendwie das mir konkreter angucke? Weil es ist ja, Kinder erzählen ja, das ist ja dann auch immer eine Sache von, was für eine Altersgruppe haben wir denn, wie erzählen die denn was? Wir haben das, glaube ich, in einer der ersten Podcast-Folgen gehabt, dass es manchmal auch einfach so lapidar daher, nebenher gesagt wird, um so von, ne, aus jetzt gerade kleineren Kinderperspektiven zu checken, ist da irgendwie so eine Spiegelung. Das heißt, nehmen wir jetzt mal davon an, das taucht irgendwie so im Spiel aus, wie gehe ich denn damit um? Gehe ich denn? Ja, weil manchmal ist es ja auch so diffus von wegen, wie konkret ist denn da jetzt, was da kommt?
Also es gibt ja immer dieses unsichere Bauchgefühl, auch gerade, ne, wenn man die Situationen erlebt oder erzählt bekommt. Und bei uns im Verein gibt es da direkt eine interne Anlaufstelle, Books nennt sich das, Beratung bei Unsicherheiten und Grenzverletzungen in der sozialen Arbeit. Die sind angegliedert in zwei Kinderschutzzentren direkt in den Kinderdörfern. Und da kann man einfach anonym seinen Fall schildern oder seine Situation schildern und bekommt so ein erstes Feedback. Einfach, wie man es einzuordnen hat. Manchmal sind eben nicht diese gewichtigen Anhaltspunkte, um das weiter fortzuführen als wirklich ein Grenzfall, als Grenzverletzung. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Das ist frei zugänglich für jeden Mitarbeiter. Und die Telefonnummer steht überall. Auch unsere Betreuten können sich dort melden und da auch Rat holen. Und natürlich ist dann auch ein erstes Medium, eine kollegiale Fallberatung zu führen. Wir machen das auch in unseren Fällen und holen uns dann mindestens zwei Leute noch aus anderen Angebotstypen. Wir haben ja noch ambulante Hilfen, offene und auch in Weimar noch mit Beratungsstelle und Familienzentrum. Und da holen wir uns unsere externen Leute quasi, denen wir dann unseren Fall natürlich auch anonymisiert erstmal vorstellen und kriegen da auch schon nochmal Input. Und dann kann man immer noch auch eine insoweit erfahrene Fachkraft mit hinzuziehen, wenn sich einfach der Verdacht weiter verhärtet und man da einfach nochmal mehr Input braucht. Und das sind so diese ersten Schritte, die man gehen kann, um sich wirklich sicher zu sein. Ist es jetzt hier tatsächlich eine Grenzverletzung und muss man dem weiter nachgehen?
Das heißt, es ist jetzt natürlich bei euch, ne, in der Struktur der SOS Kinderdörfer so eine Einrichtung. Wo kann ich mich denn jetzt, ich bin jetzt in einem Sportverein in Thüringen, wo wende ich mich denn dahin?
Also es gibt grundlegend natürlich immer die Möglichkeit, bei den Kinder- und Jugendschutzdiensten Kontakt aufzunehmen, dort nachzufragen. Aber wenn es gerade so um dieses mulmige Bauchgefühl geht und dieses, ich weiß nicht so richtig, wo wir uns hier bewegen, ich habe vielleicht nur was gesehen und mir hat sich das Kind vielleicht nicht konkret anvertraut, dann gibt es zum Beispiel auch die medizinische Kinderschutzhotline, die man anrufen kann. Dort sitzen Ärzte, aber auch Sozialarbeiter, Fachkräfte aus Jugendämtern, die sie in diesem mulmigen Bauchgefühl erstmal beraten und so ein bisschen helfen, sich zu sortieren, sag ich mal.
Mhm. Ja, wo ihr das jetzt sagt, das ist viel Input für den Zuhörer, aber ich glaube, wenn wir den Schritt zurück machen in die Potenzialanalyse, und das sind so Themen, die dort eigentlich schon auch bearbeitet werden, ne? Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, das ist kein Hexenwerk. Macht euch in der Potenzialanalyse ordentlich Gedanken, guckt. Klar ist, wenn so ein Fall auftritt, das sorgt erstmal für Unruhe in einem selber auch. Gerade wenn man vielleicht zum ersten Mal konfrontiert wird. Aber ich denke auch, gerade durch den Interventionsplan gibt einem das eine Sicherheit. Was sind die Stellen? Was sind die Schritte, die ich jetzt einleite? Mit wem kann ich mich nochmal austauschen, um die Sache auch wirklich richtig zu bewerten? Gerade wenn wir jetzt von der Geschichte unter Jugendlichen Übergriffe reden. Manchmal sind das vielleicht auch Entwicklungsprozesse in der sexuellen Auslebung oder so, ne, um das wirklich konkret auch bewerten zu können. Ist das jetzt schon ein sexueller Übergriff oder hat das noch was mit Ausprobieren zu tun oder ich entdecke meine Sexualität irgendwie? Ne? Also ganz wichtig, jemand extern vielleicht befragen, kollegiale Fallberatung, das möchte ich nochmal erwähnen, weil ihr das auch so gesagt habt und dann halt auch immer das 4-6-Augen-Prinzip zu gucken. Ist es wirklich ein Fall und machen wir jetzt hier was auf, gehen wir weiter, welche Schritte wollen wir machen?
Aber ich möchte noch mal zurückgehen, weil ich kannte diese Möglichkeit gar nicht, die ihr geschaffen habt in eurem, bei eurem Träger, mit dieser internen Beratungsmöglichkeit. Das könnte ja jetzt ein Impuls sein, auch für andere Träger, sowas zu installieren, weil ihr habt damit offensichtlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und das ist ja immer das, was wir auch aus unseren Veranstaltungen und Fortbildungen mitnehmen, dieses unsichere Bauchgefühl. Und ich weiß nicht genau, wann schalte ich denn nun, wann muss ich anspringen sozusagen, wann setze ich dieses System in Gang, wann muss ich intervenierend eingreifen, wann fange ich meine Dokumentation an, wann informiere ich den Chef von sowas und so. Also ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit. Also möchte an dieser Stelle einfach nochmal gern motivieren dazu, vielleicht darüber nachzudenken, gerade in dem ganzen Schutzprozess und wenn wir Konzepte schreiben, vielleicht auch die Trägerverantwortlichen, dass das offensichtlich eine gute Möglichkeit ist. Genau.
Wichtig dabei ist einfach auch, dass es anonymisiert, ne? Also dass auch das anonym stattfinden kann, weil das verringert einfach diese Hemmschwelle, dann wirklich auch sich beraten zu lassen.
Und ich glaube ja, dass vor allen Dingen die Hemmschwelle ja auch sowieso ganz schnell ein Problem ist, je nachdem, wer denn in Verdacht ist, irgendwie da die Tatperson zu sein, ne? Wenn man das jetzt mal so ein bisschen aufdröselt, kann ja irgendwie ein Kind oder ein Jugendlicher irgendwie sexualisierte Gewalt erfahren durch, ne, wir hatten es gerade, irgendwie ein anderes gleichaltrig, ähnlich altes Kind oder Jugendlichen. Es kann aber natürlich, wie das ja leider oft ist, ne, aus dem ganz nahen sozialen Bezugssystem sein, dass es irgendwie Eltern sind oder wir natürlich in einer Einrichtung mitbekommen, dass irgendwo zu Hause oder in einem anderen Umfeld irgendwie was passiert ist. Es kann natürlich aber auch sein, dass es irgendwie die mögliche Tatperson einfach in meiner eigenen Einrichtung eine erwachsene Person ist. Weiß ich nicht, eine Lehrkraft, Sozialarbeiterin, Hausmeister, wie auch immer. Also das Trainer. Und ich glaube, da ist ja dann tatsächlich wahrscheinlich auch nochmal anders, jeweils mit umzugehen und auch zu agieren.
Ich glaube, wir haben in den anderen Podcasts auch schon davon gesprochen, dass die Einrichtungen zum einen Schutzorte sind, sichere Orte, dass sie also dafür Sorge tragen, dass Gewalt nicht durch Beschäftigte und möglichst nicht durch die Kinder und Jugendlichen untereinander stattfindet und zum anderen Kompetenzort sind im Sinne von, ich helfe Kindern und Jugendlichen, wenn sie mir etwas anvertrauen, dass zumeist im sozialen Nahraum irgendetwas vorgekommen ist, Gewalterfahrungen gemacht werden mussten und wie lasse ich diesem Kind, diesem Jugendlichen jetzt Unterstützung zukommen. Und wenn ich jetzt gerade so an diese Interventionspläne denke, die es ja durchaus auch gibt, nach § 8a für alle Jugendhilfeeinrichtungen oder wenn wir an Schule denken, da gibt es die Handlungsschritte für Schulen bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung. Die gibt es seit 2009, seitdem wir diese ressortübergreifende Vereinbarung da getroffen haben und auch einen Praxisleitfaden dafür, wo das nochmal zu finden ist. Das hat sich ja nicht verändert. Das ist natürlich hauptsächlich für diese Fälle, wenn ich jetzt Kompetenzort bin, wenn ich da irgendwie intervenierend eingreifen muss oder wenn Kinder und Jugendliche untereinander. Wir sind im Moment dran und in Vorbereitung und Planung einer Anweisung, irgendwie einer einheitlichen Vorgehensweise. Wie gehe ich denn vor, wenn es quasi durch schulische Beschäftigte oder vorkommt? Da muss ich ja doch ein bisschen anders agieren. Da gehen andere, müssen andere Zahnräder sich drehen. Und von daher ist das jetzt hausintern in Vorbereitung, so eine Art Anweisung dafür zu machen, eben um diese Unsicherheiten auch auszuschließen, weil, und das ist immer so, das, was viele nicht für möglich halten, dass es der oder die Kollegin, der Kollege neben mir sein könnte und dass ich mir das nicht vorstellen kann. Und wie agiere ich dann? Weil dann ja, tritt eben einfach auch so, treten, hab, da bin ich, ist eine vertraute Person, das, da habe ich komische Gefühle, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und um es eben nicht zu ignorieren und um das entsprechende Wissen und die Handlungskompetenz zu haben, braucht es dafür einfach auch noch ja, so Vorgaben, glaube ich. Genau.
Aber da ist ja zum Beispiel, was ja auch Bestandteil in einem Schutzkonzept ist, die Selbstverpflichtungserklärung. Das ist ja wirklich Grundlage für das gemeinsame Handeln und für diese pädagogische Haltung. Und sollte natürlich so ein Fall auftreten, dann kann man das ja als Vorlage einfach auch nehmen, um in das Gespräch zu finden. Ne? Das hat nun mal jeder unterschrieben und gerade auch bei Einstellung und bestehende Mitarbeiter haben es nachträglich unterschrieben. Also gibt es ja einen gemeinsamen Ansatz und wenn der einfach so weit auseinanderdriftet, dass das Wohl von Betreuten einfach gefährdet wird, dann muss man darüber sprechen, egal wie unangenehm es ist. Und aber einfach im Sinne des Kindes dann handeln und agieren. Und aber ich denke, das ist dann tatsächlich auch Aufgabe von Leitung. Natürlich braucht es auch diese Loyalität der Kollegen. Also oder das ist so ein schmaler Grat, ne, zwischen Loyalität und dann wirklich kindeswohldienlich zu agieren. Das ist tatsächlich schwer, aber man kann da immer nur die Mitarbeiter bekräftigen und mit Transparenz da einfach hinter den Mitarbeitern stehen und ja, ob sie es dann wirklich selber umsetzen oder nicht, das ist ja dann in der Entscheidung des Einzelnen, aber als Arbeitgeber kann man mit Transparenz und Wertschätzung da einfach sein Übriges dazu tun, ja.
Vor allen Dingen, wenn ja eigentlich ne, in allen Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche irgendwie sind, die Prämisse des Kinderschutzes einfach ganz oben stehen muss und ich natürlich dann auch einfach die grundlegende Verpflichtung habe, den Schutz des Kindes irgendwie herzustellen, zu gewährleisten. Ich glaube, das ist ja dann auch immer wieder die Diskussion um jetzt eine Schule nochmal im Speziellen, zumindest war das auch so schön eigentlich nochmal dargelegt bei den Hinweisen zum Thema Interventionsplan von Schule gegen sexuelle Gewalt, dass natürlich Schule auch die Aufgabe hat, sich das irgendwie ja dem anzunehmen, weil es nämlich nicht nur Einrichtungen der Bildung sind, sondern eben auch einfach Erziehungsorte, wo einfach alle Kinder im Zweifel landen. Und ich glaube, das ja, wir können es ja gar nicht oft genug wiederholen, wie wichtig die Haltung ist und Kinderschutz will trainiert werden und mit immer mitgedacht werden und dann halt eben ja, man sich überlegen muss, wem bin ich denn jetzt hier dienlich? Aber natürlich die unterschiedliche Art und Weise, von welche Tatpersonen könnte das denn sein? Natürlich unterschiedliche Kooperationen, Herausforderungen mit sich bringt. Und ich habe mir dann so durchgelesen, okay, eigentlich braucht es quasi drei Interventionspläne. Entweder ich weiß, ich kriege das von außen mit, dass da jemand irgendwie was macht. Es ist irgendwie das Kind, Jugendliche innerhalb untereinander. Dann muss ich ja natürlich irgendwie pädagogisch ganz anders nochmal handeln oder eben das Thema arbeitsrechtliche Hinweise. Vielleicht gehen wir nochmal auf so ein bisschen auf diesen Fall zurück oder auf den Gedanken so, okay, wir haben jetzt hier tatsächlich dieses pädagogische Handeln. Ich glaube, ne, wir hatten das im Vorgespräch, das ist ja ein bei euch den Fall, den du so ein bisschen mitgebracht hast, dass es Kinder irgendwie, Jugendliche untereinander waren. Wie geht man dann damit? Oder wie seid ihr im Weiteren umgegangen? Ja, ihr habt euch die Hilfe geholt oder ihr habt euch ne, die Infos geholt und ausgetauscht?
Genau, also wir haben dann, als nächstes habe ich erstmal das Elternteil mit informiert, wobei ich dazu sagen muss, dass die Elternarbeit im Voraus sehr, sehr intensiv war. Allgemein im Hilfeverlauf, das war schon teilweise auch sehr eine herausfordernde Elternarbeit, bis man da eine Basis gefunden hat. Das hat locker ein Jahr gedauert, weil das sehr konfliktreich war, die Kommunikation. Und zum Glück waren wir aber dann schon an dem Punkt, dass es auf Augenhöhe stattgefunden hat, die Kommunikation mit dem Elternteil. Und dass dann wirklich, ich war dann einfach sehr transparent und habe immer über unsere Schritte auch das Elternteil informiert. Schritt für Schritt. Also ich habe manchmal 5, 6, 7 Mal am Tag telefoniert und das Elternteil auf Stand gehalten einfach. Und das war in dem Prozess sehr gewinnbringend auch. Und wir haben dann erstmal nur diese Vermutung auch geäußert und dann haben wir im nächsten Schritt mit dem vermeintlichen Täter gesprochen. Das hat dann die Bereichsleitung und ich gemacht. Und da wurde, also wir haben das jetzt auch nicht irgendwie ausgedehnt, auch ganz kurz transparent gezeigt und der Täter hat es sofort zugegeben und hat dann auch ein bisschen eine genauere Schilderung auch abgegeben, wie was abgelaufen ist, sodass es einfach eindeutig war und eindeutig als Grenzverletzung und Übergriff einfach auch einzustufen war. Und der weitere Schritt war dann, also wir haben dann auch das Jugendamt informiert und das Opfer hatte auch einen Amtsvormund, den haben wir sofort informiert. Und wenn wir sie nicht telefonisch gleich erreicht haben, haben wir sofort eine Mail geschrieben und auch bei allen Telefonaten immer noch unsere Einrichtungsleitung informiert. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig und natürlich auch nebenbei dokumentiert. Ganz wichtig von Beginn an, dokumentieren, weil sonst vergisst man einfach wichtige Schritte und man kann einfach nochmal nachgucken, wen hat man schon informiert, gerade auch dann in dem Dokumentationsverlauf ist das einfach ganz wichtig, dass man da auch diese Wege so ein Stück weit mit einhält. Und der wichtigste Schritt überhaupt war, dass wir dann Täter und Opfer getrennt haben. Wir haben dann, also Opfer ist natürlich in der Wohngruppe geblieben und wir haben dann in Absprache mit dem Jugendamt eine 1:1-Betreuung von jetzt auf gleich auf die Beine gestellt. Wir haben dann zwei Mitarbeiter und eine Studentin vom normalen Dienst quasi abgezogen und die sind dann in die 1:1-Betreuung, haben einen Raum zwar noch innerhalb unserer Einrichtung, aber außerhalb der eigentlichen Wohngruppe erstmal hergerichtet und dort eine 1:1-Betreuung gemacht, aber mit der Betreuung wirklich von früh bis abends eigentlich außerhalb der Einrichtung und nur noch zum Schlafen in der Einrichtung. Das lief ungefähr 2,5 Wochen, weil dann einfach zwischendrin die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt kippte. Das war dann sehr, sehr ärgerlich. Also jeder hat wirklich mitgearbeitet und war einer Meinung. Wir hatten dann auch noch unseren städtischen Kinderschutzdienst mit zu Rate gezogen, sodass wir da auch noch mal eine Einschätzung hatten und auch eng mit den Vormündern gesprochen. Und jeder war der Meinung, dass der übergriffige Betreute einfach die Einrichtung wechseln muss, um den Schutz des Opfers einfach zu gewährleisten und den Schutzraum einfach weiter. Weil es war schon ein massiver Übergriff einfach da. Wäre es einfach schwierig gewesen, auch wenn die anderen Kinder dann, die wurden dann alle darüber informiert, wohngruppenweise, warum das Kind jetzt nicht mehr da ist, warum da jetzt so ein Stück weit ausgegliedert ist, wollen ja die Kinder natürlich auch Bescheid wissen, ganz klar. Und es gibt Kinder, die zeigen Verständnis und es gibt aber auch Kinder, die nutzen es als weiteres Angriffsmedium. Und das ist natürlich dann schwierig, diese Balance dann einfach zu halten. Und somit hat man dann gesagt, wir präferieren eine andere Einrichtung, einfach einen Wechsel der Einrichtung. Und somit kippte die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt einfach. Da wurde es dann einfach sehr, sehr schwierig und zog sich in die Länge. Wobei die Elternarbeit weiterhin sehr, sehr positiv verlaufen ist und man durch diesen engen Austausch da auch zielführend miteinander arbeiten konnte. Und es wurde auch relativ schnell eine geeignete Einrichtung gefunden, aber nicht durch Zutun des Jugendamtes, sondern wirklich durch die durch das Interagieren des Elternteils. tatsächlich. Und das war so ein bisschen schade, dass das dann so zum Ende hin dann noch diese Schwierigkeit war, dass sich das noch so herauskristallisiert hat, weil es sonst wirklich in diesem Krisenfall haben alle so super zusammengewirkt und sind eingesprungen und haben quasi ihre Komfortzone auch einfach verlassen, einfach um natürlich auch beide Wohle der Kinder zu wahren. Ne? Natürlich hat man immer erst den Opferschutz auch im Kopf, aber Täter muss natürlich auch in einer gewissen Art und Weise geschützt werden und weiterhin wertschätzend trotz alledem behandelt werden.
Und da hilft es ja auch nicht allein, ihn irgendwie woanders hinzubringen, sondern auch tatsächlich mit ihm zu arbeiten. Und vielleicht, da muss ich Jugendämter auch mal so ein bisschen in Schutz nehmen, war das auch der Hintergrund, warum es unter Umständen so schwierig wurde, dass man sagt, naja, kann die Einrichtung das nicht vielleicht gewährleisten, mit beiden zu arbeiten und das da irgendwie nach sexualpädagogischem Konzept und so weiter, dass man sich da irgendwie dieser Sache noch nähert oder annimmt und sagt, wie kann man jetzt vielleicht mit beiden umgehen. Also das kann ich schon in gewisser Weise verstehen, kann natürlich aber auch verstehen, wenn es die fachliche Meinung der insoweit erfahrenen Fachkräfte vom Kinderschutzdienst war, zu sagen, das ist jetzt für diesen Fall die Konsequenz daraus, dass ihr dem dann natürlich auch folgen wollt. Aber meine Kollegin hat dazu natürlich auch noch.
Ja, ich habe es gerade so ein bisschen mal von weiter weg betrachtet und bin so einen Schritt zurückgegangen. Und ich finde, diese Situation zeigt wieder, wie wichtig die Kooperation mit Fachleuten ist und das eigentlich im Vorfeld. Ich muss immer so an die Feuerwehr denken. Die übt auch nicht, wenn sozusagen der Großbrand schon ausgebrochen ist und sucht ihre Schläuche zusammen und guckt, ob überhaupt das Feuerwehrauto mit Benzin vollgetankt ist. Ich finde es ganz wichtig und dieses Beispiel zeigt es auch, dass man vielleicht im Rahmen der Erarbeitung des Interventionsplans genau mit den benötigten Kooperationspartnern, sei das Jugendamt, sei das Kinder- und Jugendschutzdienst, ins Gespräch kommt und so Eventualitäten auch einfach mal bespricht. Was machen wir in dem und dem Fall oder wie gehen wir dann und dann vor? Natürlich ist jeder Fall individuell, das ist ganz wichtig und auch einzigartig in dem Moment. Aber dennoch hilft es vielleicht, auch um handlungssicher zu sein, sich da im Vorfeld auch einfach schon mal abzustimmen. Ja.
Ich habe jetzt unheimlich viel Best Practice hier gebracht. Also schwierig für mich, da jetzt irgendwie einen Einstieg auch wieder zu finden. Aber wenn wir gerade von Individualität und von Fällen sprechen, oftmals haben wir die Frage, warum gibt es da nichts Vorgefertigtes für uns? Warum können wir uns nicht? Weil es einfach nicht geht. Jeder Fall ist anders, jeder Fall ist individuell. Ne? Und ihr habt das jetzt schön gesagt, es geht von Leitungsebene, die das organisieren. Wir brauchen Transparenz, dass jeder weiß, wo kann ich mich hinwenden, wer wäre mein nächster Ansprechpartner. Transparenz auch bezüglich der Betroffenen, alle anderen, die in diesem Prozess mit beteiligt sind. Dokumentation, ganz wichtiges Thema, ne? Gerade auch in Fortführung einer Strafverfolgung oder Ähnlichem, dass man alles auch dokumentiert hat. Und jeder weiß, welche Schritte waren jetzt schon. Das habt ihr sehr gut gesagt. Wir sind ja auch vorhin kurz auf die gesetzlichen Grundlagen nochmal eingegangen. Bietet der Interventionsplan im Nachgang auch die Chance zu gucken, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen? Also vielleicht auch aus der Praxis mal gesehen, okay, irgendwann kommt man ja an einen Punkt, jetzt sind wir hier gestockt oder wie du das Beispiel gebracht hast mit dem Jugendamt, wie machen wir das nächste Mal anders vielleicht? Ne? Vielleicht können wir da nochmal kurz reinschauen.
Ja. Also das haben wir natürlich auch auf jeden Fall gemacht. Wir haben natürlich auch selber Kritikpunkte gefunden, ganz klar. Und das haben wir dann in gerade die Wohngruppe, die betroffen war, in den nächsten Teamberatungen war das natürlich Thema Nummer 1. Und wir haben es reflektiert, auch in Supervisionen wurde es noch nachbesprochen, weil es macht ja natürlich auch was mit ein, die und weil die Kindergruppe an sich, die verändert sich ja auch dadurch. Und wir haben auch im Nachgang noch ein Präventionsangebot auch gleich gehabt, sodass das Thema sexuelle Gewalt einfach nochmal in der Theorie für Kinder auch gleich nochmal vermittelt wurde einfach. Da haben wir direkt altersspezifische Gruppen gemacht und da war auch Teilnahmepflicht Also das haben wir jetzt nicht freigestellt, sondern das hatte dann einfach so eine Präsenz für uns, dass die Kinder und Jugendlichen teilnehmen mussten. Und das haben sie eigentlich auch mit einer, es gibt immer die auch mal dann das versuchen ins Lächerliche zu ziehen, aber einfach auch aufgrund von Unsicherheiten. Ne? Und das haben wir gar nicht erst viel, viel später gemacht, sondern unmittelbar danach haben wir das gemacht.
Ich finde es gerade auch so ein perfektes Beispiel dafür, dass ein Schutzkonzept nie fertig wird. Also dass es dann eigentlich immer wieder und dann gerade im Falle von, jetzt ist das passiert, dann müssen wir uns auch nochmal angucken und wo müssen wir genau reingehen. Weil ich habe nämlich auch vorhin den Gedanken gehabt, okay, weil ich kann mir so aus so einer pädagogischen Praxis total vorstellen, jetzt weiß ich habe, das ist jetzt Kinder untereinander und dann genau die Situation dann von dir zu hören, das scheint dann auch teilweise wieder in so einem Mobbing-Situation, so habe ich das jetzt interpretiert, wie du das gesagt hast, zu kippen, genau eben aus wahrscheinlich Unsicherheit und Kinder sind Kinder und Jugendliche sind Jugendliche und aber dann genauso wichtig eben wie dann die Prävention, das kommt glaube ich auch nochmal an anderer Stelle hier konkreter, aber dass es genau darum geht, immer wieder da drin zu stecken und das dann auch zu bearbeiten und dann auch einfach als, sagen wir, ich bin jetzt vielleicht gar nicht die Pädagogin, die Erzieherin, die Sozialarbeiterin, die jetzt ganz konkret in dem Fall involviert sind, aber es macht natürlich genau mit allen irgendwie was und das will ja auch aufgefangen werden. Christina, ich habe vorhin nochmal gedacht, du kriegst natürlich oder generell in der Geschäftsstelle kriegt natürlich auch mit, wenn irgendwie besondere Vorkommnisse in Schule so sind. Kriegst du da, ne, und ist vielleicht so dazu gesagt, ich habe auch schon mal so einen Einblick gesehen und dann sind es oft tatsächlich genau diese Unsicherheiten Kinder untereinander, wo genau dann irgendwie das Sexualisierte als Gewaltmittel genutzt wird, um sich dann irgendwie gegenseitig zu profilieren. Kriegst du da auch so ein bisschen einen Einblick, wie dann in den einzelnen Schulen dann pädagogisch dahingehend gehandelt wird?
Ja, die besonderen Vorkommnisse für Schulen, Kindertagesstätten, die Meldungen der Polizei, das ist halt so ein Meldesystem innerhalb des Hauses. Die Geschäftsstelle erhält davon Kenntnis. Besondere Vorkommnisse sind in der Regel, nein, das ist so, sie sind anonymisiert, sodass du also nicht zurückverfolgen kannst, ohne Namen und so weiter. So ist es einfach auch, das ist die Grundlage dafür. Und du siehst, welche ersten Schritte die Einrichtung gegangen ist und welche Unterstützung sie sich eventuell noch oder welche Unterstützung benötigt wird, wen sie anfordert dafür. In Schulen zum Beispiel sind es die schulpsychologischen Dienste, die da natürlich sowohl im Kinderschutzbereich als auch für andere Konflikte oder zu meldende Ereignisse auch da zur Verfügung stehen. Dann die Aufsichtspersonen und so weiter, die Referentinnen und Referenten, die Schulart für diese Schulart dann zur Verfügung stehen und beratend zur Seite stehen. Genau. Und man bekommt das mit und über diesen Weg, und das ist sozusagen auch die externe Person, die dann nochmal die Einrichtung unterstützen kann, auffangen kann und sagen, in welche Richtung kann es jetzt weitergehen? Was unternehmen wir als nächstes? Und wenn du sagst, du hast da schon mal kurz Einblick gehabt, dann insofern ja nur, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen.
Anonymisiert, ich habe keine, aber einfach von dieser Art und Weise, und das ist das, wenn ich aus meiner eigentlichen Arbeit jetzt überspreche, dass dann irgendwie, wir haben Situationen, Kinder, Jugendliche untereinander, und dann landet es bei uns als Landesarbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendschutz dann immer die Frage nach, okay, wir hatten jetzt hier den Fall, können wir jetzt irgendwie was machen mit der Gruppe, mit der Klasse und so. Daher die Frage, ich habe keine Namen, keine Sorge, aber total wichtig auch nochmal, dass du sagst, man kann dann vielleicht gar nicht so nachvollziehen, aber man sieht die ersten Schritte und die ersten Schritte sind, ich muss mir die Hilfe holen. Sei es, ich habe so eine tolle, konkrete Fachstelle bei mir mit angegliedert oder ich habe vorhin auch gedacht, man kann auch einfach das Hilfetelefon für sexuelle Gewalt irgendwie anrufen, wenn man ein blödes Bauchgefühl hat oder man was mitbekommen hat. Oder weswegen wir genau das hier so forcieren, dass man sich damit auseinandersetzt, damit man mit diesem blöden Bauchgefühl auch erstmal weiß, wohin.
Aber du siehst auch an den Einrichtungen, also ich persönlich, bin da sehr froh drüber, dass Einrichtungen schon sehr professionell handeln und da sich ganz doll viel Gedanken machen und die richtigen Schritte gehen und dass manchmal dieses Medium des besonderen Vorkommnisses nur noch mal die Information ist. Also, dass man oftmals gar nicht unbedingt diese Unterstützung benötigt, sondern fachlich sehr professionell vorgeht. Also ich habe ganz aktuell ein Ereignis aus Schule da im Kopf, wo diese Grundschule toll also gearbeitet hat. Und das, was da möchte ich das aufgreifen, was Franziska Müller gesagt hat, also meine Kollegin aus der Geschäftsstelle, dass da eben im Vorfeld schon sehr gut recherchiert worden ist und eine gute Kooperation im Netzwerk da ist, dass man genau weiß, an wen wende ich mich und wen brauche ich jetzt dazu. Also das sieht man dann an diesen ersten Schritten schon. Und dass vielleicht an dieser Stelle auch mal der Dank an die Einrichtungen und geht, die da wirklich sich schon toll auf den Weg gemacht haben.
Ja, ich glaube, wir reden hier ganz oft so defizitär, aber eigentlich wissen viele schon, was irgendwie an vielerlei Stelle zu tun ist. Ich würde jetzt noch mal nachfragen wollen, weil jetzt hier Franziska aus dem SOS Kinderdorf auch tatsächlich aus vergangener Arbeitsstelle vielleicht ein bisschen den Einblick hat, was passiert denn, wenn ich jetzt aber mitbekomme, der Fall ist aber das soziale Umfeld des Kindes und hat jetzt erstmal nichts mit der Einrichtung zu tun, sondern ich bekomme mit, sexualisierte Gewalt ist passiert und ein Kind vertraut sich in irgendeiner Art und Weise an.
Genau, also aufgrund meiner vorherigen Arbeit beim ASD im Jugendamt in Gera habe ich dann natürlich auch immer noch mal einen anderen Blickwinkel drauf, wenn sich ein Kind anvertraut. Die können ja überall hingehen, Lehrer, Verein, den Verein, ne, bei den Trainern. Und dann kommt es natürlich drauf an, wenn das dann natürlich publik wird, wie man die Sorgeberechtigten oder die Betroffenen wirklich damit konfrontiert. Da braucht man einen viel Feingefühl, das tatsächlich anzusprechen. Und man muss dabei auch immer auf die Sorgen und Ängste der Kinder Acht geben. Oftmals ist es auch so, die vertrauen sich an und dann, aber sag mal lieber nichts. Und da muss man dann auch erstmal die Kinder stärken. Wenn ich aber nichts sagen darf, dann kann ich dir auch nicht wirklich helfen. Dann kann ich die Situation nicht verändern. Und so dass man da wirklich in eine gute Beziehungsarbeit auch erstmal mit dem Kind gehen muss. Und da, das ist ein stetiger Aushandlungsprozess. Was lässt das Kind zu, was man sagen darf? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das einhält, sonst fühlt sich das Kind verraten und dann ist das ein Vertrauensbruch. Und das ist so dieser erste schmale Grat, den man einfach einhalten muss. Und dann natürlich die Elternarbeit, die immer aufs Neue herausfordernd ist, weil das oftmals auch in prekären Verhältnissen einfach stattfindet oder zumindest da eher augenscheinlich ist und man dem dann nachgeht. Und es ist immer wirklich sehr konfliktreich und man muss dann in seiner Gesprächsführung einfach wahnsinnig aufpassen, dass man nicht jemanden gleich sofort verurteilt. Aber über die Jahre kriegt man so ein bisschen ja seine eigene Technik in der Gesprächsführung, ne? Kristallisiert sich ja dann heraus und wie man Gespräche so angeht, dass man einfach dann schon weiß, wie führt man zum Thema hin, gerade beim ASD. Man hat ja auch immer da auch eine Arbeitsbeziehung, auf die man aufbauen kann. Meistens ist die schlecht auf dem Jugendamt, weil das ja immer durch den Schutzauftrag einfach oftmals keine freiwillige Art der Zusammenarbeit ist und somit immer konfliktbelastet ist. Aber man muss sich als Helfer einfach immer bewusst sein, dass der Schutzauftrag das A und O ist. Und dann muss ich einfach als Helfer Konflikte aushalten. Und das ist oftmals das Schwierige, dass manche Helfer einfach auch Konflikte, ich will jetzt nicht gleich sagen vermeiden, aber es teilweise schwerfällt, da wirklich so reinzugehen, dass man zu 100% zum Wohle des Kindes agiert.
Es ist halt unbequem.
Natürlich,
aber
total.
Aber dann gleichzeitig kann ich mir nur denken, was muss denn das Kind erlebt haben? Und dann muss ich diesen unbequemen Schuh mir auch einfach wirklich einfach anziehen, wenn es ums Schutz des Kindes geht.
Aber das macht nicht jeder. Das muss man einfach sagen, weil es einfach, man weiß auch oftmals nicht, wie stark wird die Bedrohung auf der Gegenseite. Und da braucht man auch dann wieder gerade auf dem Jugendamt Rückhalt von Leitung. Ganz, ganz wichtig.
Eigentlich haben wir gar keine Chance, uns diesen Konflikt zu vermeiden, weil wir haben den Handlungsdruck im Sinne von, du sagst, wir haben eine gesetzliche Verpflichtung, dann haben wir dieses Doppelmandat, sagt man ja mal, zwischen Hilfe und Kontrolle. Also da muss man einfach eine gute Basis finden. Und das fand ich jetzt nochmal sehr wichtig, dass du gesagt hast, transparent mit dem Kind auch, mit dem Jugendlichen zu arbeiten, mit den Eltern. Diese Elternbeteiligung möchte ich ja auch wirklich nochmal hervorheben. Nur in solchen Fällen, wenn es gar nicht anders geht, wenn also die gewichtigen Anhaltspunkte so sind, dass man befürchten muss, wenn man die Eltern einbezieht, dass der Schaden halt noch größer wird, nur dann lässt man diese Beteiligung raus. Alles andere können wir ja gar nicht, dürfen wir ja sonst gar nicht anders. Und das ist mir jetzt, glaube ich, an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, dass du das so schön herausgestellt hast, dass die Beziehungsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen wichtig ist, aber wir das andere natürlich auch nicht vergessen dürfen, weil die gesetzliche Verpflichtung dafür da ist. Und das heißt eben, das ist im Interventionsplan auch so verankert. Ich weiß nicht, Franziska, hast du da noch?
Ja, genau. Ich würde da an der Stelle vielleicht auch noch ergänzen, dass es ganz wichtig ist, weil am Ende, gerade auch wenn vielleicht Sachen im sozialen Nahraum passiert sind, sind ja im Grunde genommen die Eltern. Sie haben das Recht, aber auch die Pflicht, die Gefährdung abzuwenden. Und man muss ihnen an dieser Stelle auch einfach die Chance geben. Nicht immer stehen böswillige Absichten dahinter. Denken Sie beispielsweise an Vernachlässigung. Aber ich denke, an der Stelle ist es einfach ganz wichtig, da gut mit den Eltern zusammenzukommen. Und was so die Medizin oder auch andere Fachkräfte gerne machen, ist, wenn man in dieses Gespräch mit den Eltern geht, dann auch immer zu sagen, wir machen uns Sorgen um das Kind, weil wir haben das und das beobachtet. Und nicht einzusteigen mit dem Vorwurf und zu sagen, Sie erziehen aber Ihr Kind nicht adäquat und ich habe das und das gesehen und wie kommen Sie überhaupt dazu? Ne? Dann ist es eigentlich das Tor schon zu, wenn man eigentlich ja den Schutz des Kindes dauerhaft sicherstellen will. Ne? Also da die Beteiligung der Eltern an der Stelle auch nochmal wirklich, wirklich wichtig.
Da ist aber auch wiederum der Zeitfaktor ein großes Problem einfach dabei. Dadurch, dass die Jugendämter ja aktuell wahnsinnig ausgelastet sind, die haben gar nicht die Zeit, in diese Beziehungsarbeit zu gehen. Die müssen handeln, die müssen agieren. Das macht es einfach so schwierig. Und deswegen arbeiten die auch viel im Feuerwehrprinzip. Und das ist einfach, das wirkt sich natürlich negativ aus auf die ganze Beziehungsgestaltung.
Wir haben es ja aber eher jetzt so, ich sag mal, von Seiten der Einrichtungen, glaube ich, beleuchtet, weil das Jugendamt ganz klar dann am Ende dieser Kette steht und sozusagen dafür die Verantwortung trägt, was machen wir jetzt damit, ne? Und das kann ich gut verstehen, aber letztendlich ist da auch Elternarbeit, ohne die geht es nicht. Deswegen machen wir diese Hilfeplangespräche, Helferkonferenzen und so weiter, um genau ja auch da diese Transparenz, die Beteiligung einfach sicherzustellen. Ja.
Genau, also ergänzend vielleicht, ich würde das gar nicht so dem Jugendamt immer überlassen, die Elternarbeit, sondern auch Schule, wenn sie was mitbekommt, Kita, HZE, der Sportverein, ganz egal, muss in erster Linie dann auch erstmal mit den Eltern ins Gespräch kommen. Also das würde ich gar nicht so dem Jugendamt dann überlassen, weil oftmals ist ja auch da dann das Tor zu, dass auf einmal das große Amt dahinter steht und dann, ja.
Du bringst gerade noch mal ein schönes Beispiel, das geht die ganze Zeit durch meinen Kopf. Wir reden jetzt viel von Fachkräften, von Institutionen, die sich damit auskennen. Vereine, Verbände, die stehen für sich vor dem Nichts, mit dem ganzen Schutzkonzept, mit der, oh Gott, ich bin keine große Institution, ich bin eher eine kleine Institution. Was können wir denen denn für einen Interventionsplan an die Hand geben? Wer kann die da unterstützen? Wer kann denen da helfen? Weil das sind ja oft, sage ich mal, Personen, die jetzt nicht wie wir aus dem sozialarbeiterischen Milieu kommen oder ähnliches, die einfach das machen, weil sie halt im Verein aktiv sein wollen. Wo können die sich, was sind für die gute Ansprechpartner, um auf diesen Weg zu gehen?
Ich denke an der Stelle wieder der Punkt wie vorhin, Kooperation mit anderen Fachkräften, die sich in dem Bereich auskennen, ist einfach ganz, ganz wichtig, da ins Gespräch zu gehen und zu gucken, ja, wie kann man das gut angehen? Und bei Vereinen, Verbänden muss ich auch immer die Unterscheidung vornehmen, bin ich oder ist mein Verein, gehört er zu einem anerkannten Träger der Kinder- und Jugendhilfe? Dann habe ich im Grunde genommen anhand der Gesetzeslage ja die Vorgaben im Grunde genommen schon da. Schwierig wird es für die Vereine, Verbände, die eben nicht der Kinder- und Jugendhilfe angehören. Und da kann man eigentlich auch nur empfehlen oder empfehlen wir, sich an diesen gesetzlichen Grundlagen, die schon bestehen, auch zu orientieren und vielleicht auch da mal in ein Vorgespräch mit dem Jugendamt zu gehen, auch mit Kinder- und Jugendschutzdiensten. Ne? Also ich würde vielleicht im ersten Schritt erstmal sammeln und gucken, wie ist vielleicht die Gesetzeslage, mir meine Notizen machen und dann mit dem Plan, mit meiner Idee, die ich habe, ins Gespräch gehen mit dem Kinder- und Jugendschutzdienst und gucken, ne? Mir da die Expertise abholen, muss ich in meinem Interventionsplan noch was ändern und dann vielleicht auch später wirklich mit dem Jugendamt ins Gespräch gehen und sagen, so und so würden wir vorgehen, wir sind an der einen oder anderen Stelle unsicher, wie sollen wir zum Beispiel die Meldung machen, was müssen wir ihnen eigentlich übermitteln, da einfach auch nochmal ins Gespräch zu gehen. Also Vereinen, Verbänden bleibt, glaube ich, keine andere Möglichkeit, als da sich A, zu belesen, ja, und B, ins Gespräch mit Fachkräften zu gehen oder aber vielleicht auch mit anderen Vereinen und Verbänden, die schon mal so eine Situation vielleicht auch hatten. Genau.
Stichwort belesen und besprechen. Also vielleicht ganz gut der Hinweis nochmal auf die Unterstützungsangebote, die wir in Thüringen haben. Wir haben diese Podcasts jetzt, wovon das jetzt, glaube ich, der 7. ist, von unserer Reihe, von unserer Podcast-Themenreihe. Wir haben die Online-Sprechstunde, die jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat jeweils von 14 bis 16 Uhr individuelle Fragen zu diesen Schutzprozessen beantwortet, natürlich auch für Vereine, Verbände. Und da hat Franzi jetzt ein bisschen tief gestapelt, weil sie ja das schon vorbereitet hat, dass wir so eine Art Handreichung auch von Seiten des Landesbeauftragten herausgeben wollen. Das ist in Vorbereitung für das kommende Jahr, dass es so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung werden wird. Wie komme ich zum Schutzkonzept? Und natürlich auch gerade für diesen Personenkreis, wo wir nicht mit Fachkräften zu tun haben, sondern mit Ehrenamtlichen, die einen 40-Stunden-Job haben und sich dann am Wochenende und am Abend vielleicht noch unseren Kindern und Jugendlichen widmen, was wir einfach auch wirklich total großartig finden und wichtig finden, dass die sich trotzdem mit diesem Thema auch befassen können, da so ein bisschen Unterstützung zu haben im Sinne von belesen und besprechen eben mit Hilfe dieser Möglichkeiten in der Online-Sprechstunde.
Schön, dass ihr nochmal darauf hingewiesen habt. Gut.
Ich habe jetzt gerade so auf meine Notizen geguckt. Ich glaube, ein Thema, wobei ich glaube, vielleicht ist es auch beantwortet, ich stelle es trotzdem nochmal, ist ja immer die Frage von, wann ist ein Fall oder wann muss ich damit irgendwo hingehen? Franziska.
Ja, ich kann ja mal auch wieder aus meiner vorherigen Arbeit berichten. Dort haben wir eine Statistik für die Kliniken eingeführt, um einfach mal zu gucken, ja, wie ist das Fallaufkommen an Kliniken? Und auch da war die Frage, wann ist ein Fall ein Fall? Und wir standen vor der schwierigen Herausforderung, das zu definieren. Am Ende ist es aber, glaube ich, gar nicht so schwierig. Wir haben damals gesagt, mit Einsetzen des mulmigen Bauchgefühls sozusagen. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht, das Kind entwickelt sich in eine Richtung, die mir nicht gefällt, sage ich jetzt mal so salopp. Das ist quasi das eine. Das zweite ist natürlich, wenn ich schon konkrete Anhaltspunkte habe. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sehe, ein Kind, was zum Training kommt, hat ständig blaue Flecken am Ohr, an den Unterarmen, hat irgendwo Narben, dann muss ich natürlich reagieren, dann sind das Anhaltspunkte. Dann geht die Maschinerie im Grunde genommen los. Und natürlich auch, wenn sich das Kind oder der Jugendliche oder vielleicht auch Eltern selber anvertrauen, ne, bei ihnen und sagen, das und das habe ich gesehen. Also das sind quasi die drei Dinger. Wenn mein Bauchgefühl entsprechend ist, wenn ich konkrete Äußerungen habe und wenn ich natürlich auch konkret was sehe.
Ja, vielleicht zum Bauchgefühl, ne, wenn ich mich jetzt auch an die vorherigen Folgen zurückerinnere, gerade hinsichtlich, was ist eigentlich sexualisierte Gewalt, auch immer im Hinterkopf zu haben, dass natürlich einfach Verhaltensänderungen, die ganz unspezifisch sind, natürlich sexualisierte Gewalt sein können, aber auch was anderes. Und im Endeffekt geht es darum, dass es einem Kind nicht gut geht. Und jetzt auch nochmal aus meiner Perspektive als Medienreferentin, ne, das kann auch einfach im Internet passieren. Da muss niemand irgendwie körperlich angegangen worden sein. Sachen sind rumgeschickt worden. Die Beziehungsebene Kinder untereinander und Kinder machen ihre Erfahrungen auch im Netz. Also ich glaube es einfach, um vielleicht so ein bisschen auch, weil ich das sonst auch einen ganz schönen Abschluss fand, es ist ein Bauchgefühl und wenn wir das Gefühl haben, Kindern geht es nicht gut, dann geht es hinzuschauen und ob es jetzt das große Drama von sexualisierter Gewalt ist oder ein Kind einfach einen Redebedarf hat, ist dann im Endeffekt egal, weil wir einfach hinschauen müssen, dass es den Kindern gut geht.
Genau, das sehe ich auch so. Aber wichtig ist es halt, darauf zu reagieren, ne? Und dann vielleicht in die Fallberatung auch zu gehen und sich dann auszutauschen.
Kinder warten auch auf Rückmeldungen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass oftmals klingeln dann die Erwachsenen so zusammen und die Kinder fragen dann, was ist denn draus gekommen? Wie geht's denn jetzt weiter? Also die wollen Rückmeldungen und das, diese Einbeziehung der Betroffenen, das ist tatsächlich ausbaufähig. Ne? Das muss man sich mehr, da muss man mehr Beachtung schenken, dass einfach die Betroffenen von Anfang bis zum Ende mit einbezogen werden und in jeden Prozess beteiligt sind.
Und auch nichts ohne ihr Zutun passiert. Ne? Wir kennen die Beispiele von, man läuft dann vielleicht aufgeregt zur Polizei und das darf nicht der erste Schritt sein. Das darf nur in Absprache von Betroffenen passieren. Und Kinder sind auch fähige Menschen. Man muss es einfach natürlich einfach kindgerecht machen.
Und ich glaube, an dieser Stelle hilft vor allen Dingen auch das sexualpädagogische Konzept, ja, für jede Einrichtung. Also was lassen wir im Rahmen unserer Strukturen zu? Was gehört zu sexuellem Lernen? Und das beginnt eben auch schon in der Kita. Ja? Und was ist normal? Was wird unterstützt? Aber ab wann ist Schluss, sage ich mal. Ne? Also ab wann ist die Grenze? Ab wann ist was eine Grenzverletzung? Ab wann der Übergriff? Ab wann ist es strafrechtlich relevant? Einfach um für sich auch in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen eine gewisse Orientierung zu haben.
Deswegen ist auch, ne, um mal ernst zu nehmen, wenn eine dumme Bemerkung, weiß ich nicht, viele von uns sind zur Schule gegangen und haben diesen komischen Lehrer gehabt, der diese dumme Bemerkung macht. Und das ist halt, da fängt es schon an. Und das ist einfach eine, und dann kann man es natürlich wieder gesamtgesellschaftlich auch sich einfach angucken, an welchen Stellen irgendwie sexistisches Verhalten herrscht. Und das, da fängt es an.
Aber daran arbeiten die Schulen ja jetzt gerade, um genau das hoffentlich abzustellen.
Aber auch Kinder müssen gestärkt werden, dass sie überhaupt den Mut haben, darüber zu reden. Das ist ja gerade Sexualität, ist ja immer so ein Tabuthema. Von dem müssen wir wegkommen. Das muss ein Alltagsthema werden. Und ich denke, das ist einfach auch noch ein langer Weg.
Und im Kontext natürlich auch unserer Flüchtlingssituation ganz wichtig. Also nicht nur zu gucken, was wollen wir vermitteln, sondern vielleicht auch zu schauen, wie ist das in anderen Kulturen, was müssen wir da vielleicht berücksichtigen.
Wir brauchen allein einen achtsamen Umgang miteinander und der Kinderschutz muss ganz vorne stehen. Und ich glaube, wenn sonst niemand noch was zu ergänzen hat, bedanke ich mich ganz recht herzlich für das tolle Gespräch. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Okay,
vielen Dank.
Danke.
Bis bald.